Deutschlandfunk. Der Tag.
U.S. officials are investigating what appears to be a leak of classified military information about Ukraine.
I think the American people need to know and deserve to know that we're taking this very, very seriously.
Das ist somit das Blödeste, was Geheimdiensten oder Sicherheitsapparaten passieren kann, wenn die ganzen Infos, die man so aufwendig im Geheimen zusammengesammelt hat, dann plötzlich gar nicht mehr geheim sind, sondern für jeden sichtbar. Blöd, weil dann alle sehen können, wie man arbeitet, wo man die Informationen beschafft, vielleicht auch nicht immer mit so ganz sauberen Mitteln. Aber vor allem kann das auch gefährlich werden, wenn, wie in diesem Fall, dann Informationen über Kriegsverläufe, wie jetzt in der Ukraine, für den Gegner sichtbar werden. 100 geheime Dokumente aus US-Geheimdiensten und Militärkreisen kursieren seit Tagen im Netz, was drinsteht, wie brisant die Infos sind. Und ob das dann eben für die Ukraine gefährlich werden könnte, das besprechen wir gleich. Und das zweite Thema heute ist auch wieder ein sicherheitspolitisches. Da geht es nämlich um Taiwan. Das chinesische Militär hat da in den vergangenen Tagen wieder ein großes Militärmanöver abgehalten. Und dann kam jetzt auch noch Macron dazu, beziehungsweise eine Äußerung von ihm nach seinem China-Besuch. In einem Interview, da hat er gesagt, in der Taiwan-Frage solle sich Europa nicht abhängig machen von den USA, sondern da einen eigenen Weg gehen. Und für die Aussage bekommt er teilweise ganz schön auf den Deckel. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat heute Morgen bei uns im Interview zum Beispiel das gesagt.
Es geht darum, ob in Taiwan Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung weiter gelten oder ob wir China mitteilen, wenn ihr dieses freie demokratische Land angreift, dann finden wir, interessiert uns das nichts. Das ist geradezu die Einladung an China, es zu tun.
Also macht man jetzt in China gerade Jubelsprünge wegen der Aussagen von Macron und wie groß ist die Gefahr für Taiwan aktuell, besprechen wir gleich alles mit Benjamin Eisel in China. Das ist der Tag am 11. April mit Josephine Schulz. Hallo. Hinter den Kulissen im US-Sicherheitsapparat, da ist wahrscheinlich gerade richtig Bambule. Da wird jetzt auf Hochtouren nach dem Maulwurf gesucht, der die geheimen Dokumente durchgestochen hat. Thomas Witt, Cyber-Experte von der Johns Hopkins Universität, meint, der Fall zeige, dass sich die USA auch mal grundsätzlich Gedanken machen müssten über die Struktur ihres Sicherheitsapparates, wenn, wie berichtet wird, möglicherweise tausende Menschen Zugang zu diesen Geheimdokumenten haben.
Einfach sehe eine sehr hohe Zahl von Menschen, die hier Zugang haben, die nicht immer ein hohes Maß an Loyalität haben und manchmal ideologisch motiviert sind oder manchmal einfach nur schludrig sind. Und deswegen auch kein Zufall, dass wir jetzt schon das vierte oder je nachdem, was Sie zählen, siebte, achte große Sicherheitsbruch haben hier in den letzten 12 Jahren.
Bei so vielen Personen, da wird es also wahrscheinlich nicht ganz so einfach rauszufinden, wer jetzt der Maulwurf ist. Wir haben heute im Deutschlandfunk auch mit Nico Lange gesprochen. Er ist Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz und er hat ein bisschen über mögliche Motive spekuliert.
Also das Spektrum der Motivationen kann da sehr breit sein. Man kann im Moment auf der Grundlage dieser Dokumente gar nicht so richtig sagen, wer profitiert eigentlich davon. Manchmal ist es auch wichtig, Tuerei, gerade im Internet, im Sinne von, guck mal, was ich hier habe. Es kann aber auch innenpolitische amerikanische Motive durchaus haben. Also die Ukraine-Politik zum Beispiel ist ja umstritten. Wir befinden uns in einer Vorwahlphase in den USA. Die Art und Weise dieser abfotografierten Dokumente, die ja auf einem Gaming-Server schon Anfang März das erste Mal hochgeladen worden sind, deuten für mich jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass es eine gezielte Aktion ist.
So oder so, ärgerlich ist es auf jeden Fall. Aber die Frage ist es auch gefährlich, vor allem für die Ukraine in ihrer Verteidigungsstrategie gegen Russland zum Beispiel? Dafür habe ich bei Sabine Adler durchgeklingelt, um diese Frage zu klären, unserer Ukraine- und Russland-Expertin, weil sie hat heute Morgen schon in unserer Redaktionskonferenz ganz viel darüber erzählt. Sabine, wie brisant sind denn aus deiner Sicht diese Informationen, die da durchgestochen wurden? Ist das wirklich alles so top, top secret? Du hast ja da schon einen Überblick verschafft.
Genau. Also das sind bis jetzt ja 54 Geheimdokumente, die offenbar durchgestochen worden sind. Und die sind von ganz unterschiedlicher Brisanz. Es gibt Dokumente, die sind vollkommen neu. Also mir ist dabei zum Beispiel aufgefallen, dass die Söldnergruppe Wagner bei der Beschaffung von Waffen helfen soll und diese Gruppe, die ja von diesem Putin-Vertrauten Yevgeny Prigozhin gegründet worden ist, die soll in der ganzen Welt quasi unterwegs sein, um Waffen zu bekommen. Unter anderem in der Türkei. Sie haben offenbar Kontakte in die Türkei und versuchen die Waffenlieferungen von der Türkei über Mali, also Afrika, zu lenken und dann nach Russland zu bringen.
Mhm. Aber autorisiert von der russischen Regierung oder beauftragt von der russischen Regierung?
So genau ist das, wird das da gar nicht ausgeführt. Das sind Informationen, die die New York Times veröffentlicht hat, die einzelnen Dokumente durchgegangen ist und in bestimmte Komplexe unterteilt hat. Und zu diesem Komplex, also Waffenlieferungen, wurden da drei Verfahrensweisen beschrieben. Das eine ist also, die Wagner-Söldner versuchen, von der Türkei Waffen zu kaufen und bringen sie aber wohl nicht direkt nach Russland oder wollen sie nicht bringen. Es ist überhaupt nicht klar, ob das Ganze nur eine Absicht ist oder ob das Ganze schon geschehen ist. Jedenfalls ist da auch Mali, also in Afrika, im Gespräch, weil dieser direkte Austausch bzw. die Lieferung von der Türkei nach Russland verschleiert werden soll. Mhm. Dann gibt es einen anderen Weg, wie diese Wagner-Söldner angeblich an Waffen kommen wollen. Sie sollen auf der Suche nach Ausrüstung und nach bestimmten Waffen auch auf dem NATO-Gebiet unterwegs sein. Und es gibt eine dritte Quelle, nämlich in Ägypten. Ägypten, so steht da zu lesen, soll auch Waffen, in diesem Fall Raketen, an Russland liefern. Das ist ein Dokument, da gibt es auch ein Datum, vom 17. Februar soll das stammen. Und das fand ich eigentlich am überraschendsten, was da zu lesen war. Die große Sorge ist ja, dass von diesen 54 Dokumenten wir erst die Spitze eines Eisberges sehen, dass da noch viel mehr kommt, noch viel Überraschenderes, vielleicht auch Unerhörtes. Denn das andere, was da zum Teil auch zu lesen war, das war wiederum jetzt nicht so überraschend. Mhm. Das konnte man teilweise seit Wochen in den Agenturen lesen.
Vielleicht gehen wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück, weil von der Ukraine hieß es ja immer, das seien von Russland gefälschte Daten. Von Seiten der USA klang das jetzt schon eher so, als würde man das sehr ernst nehmen, also dass das echte Daten sind. Besteht da noch irgendein Zweifel an der Echtheit dieser Dokumente?
Da besteht ein Zweifel und ich würde jetzt auch gar nicht in Summe sprechen. Es geht nicht um alle Dokumente, die entweder echt oder gefälscht sind, sondern es geht darum, dass offenbar einige gefälscht worden sind. Und das hat unter anderem das Rechercheportal Bellingcat auch nachgewiesen. Die haben sich mal angeschaut, wie das eigentlich sich verhält mit den Zahlen über die Gefallenen in der Ukraine bzw. in Russland und haben eben da festgestellt, dass die Zahlen verdreht worden sind, dass die Verluste der getöteten Russen nur noch halb so hoch sind, wie eigentlich in den Dokumenten stand. Also sie haben da verglichen, welches Dokument gibt es dazu und was kursiert in verschiedenen Internetportalen. Und da haben sie gesehen, dass es eben in dieser Beziehung offenbar zu falschen Angaben gekommen ist, dass dieses Dokument nachträglich gefälscht worden ist.
Und gibt es da schon Thesen oder Theorien, wer dafür verantwortlich sein könnte? Also da liegt ja Russland erstmal nahe, aber
man weiß das nicht, ob es tatsächlich jemand war in Russland, jemand, der pro-russisch eingestellt ist, beziehungsweise aus dem Land selber stammt, im Land selbst agiert hat, oder ob es jemand ist, der einfach im Interesse Russlands zu handeln geglaubt hat. Das kann natürlich auch jemand sein in den Vereinigten Staaten selbst. Das kann durchaus jemand aus dem Geheimdienst oder aus einem der US-Geheimdienste sein, der das getan hat. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass das Verteidigungsministerium angekündigt hat, dass man jetzt wirklich sehr, sehr verschärft sucht nach dem oder denjenigen, die da diese Dokumente durchgestochen haben. Und dass das wirklich buchstäblich die Nadel im Heuhaufen wird, das kann man sich vorstellen, wenn man sich auch wiederum die Zahlen anhört, wie viele Menschen erstens bei US-Geheimdiensten arbeiten. Heute kursierte im Interview im Deutschlandfunk eine Zahl von 1 Million Menschen, die jetzt nicht alle die Erlaubnis haben, mit hochgeheimen Dokumenten umzugehen. Aber da wird der Kreis mindestens auf 1000 oder doch zumindest mehrere 100 Personen geschätzt. Und das wird also nicht so einfach sein, zu beweisen, wer das jetzt im Einzelnen gewesen ist.
Jetzt hast du gesagt, manche Informationen sind brisant, sind neu, wie beispielsweise die mögliche Waffenbeschaffung durch die Wagner-Gruppe. Andere sind eigentlich schon bekannt. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg, sind da ja auch sicherheitsrelevante Dinge dabei, Dinge, die gefährlich werden könnten für die Ukraine in diesem Krieg?
Also das ist heute gerade mit Blick auf die Gegenoffensive, die ja für das Frühjahr angekündigt wurde, entschärft worden. Das hat zum einen der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates gemacht. Alexej Danilov hat ausdrücklich dementiert. Also es seien keine Daten über militärische Operationen, über die Größe von Einheiten oder die Stoßrichtung publik geworden. Und der Beginn einer Offensive oder dieser Gegenoffensive, der werde sowieso erst im letzten Moment mitgeteilt. Also diese Informationen sind absolut geheim. Und das deckt sich auch mit dem, was wir von Experten gehört haben, die nämlich gesagt haben, die Ukrainer arbeiten zwar eng mit den Verbündeten zusammen, natürlich vor allem, was die Waffenlieferungen angeht. Sie bekommen auch Aufklärungshilfe von den USA. Das ist immer wieder auch in den Monaten seit Kriegsbeginn klar geworden. Aber das, was sie tatsächlich taktisch und strategisch dann an der Front machen, das entscheiden sie angeblich ganz allein. Das hat heute ein ehemaliger Strategieexperte aus dem Verteidigungsministerium erzählt. Und das deckt sich auch mit dem, was Mikhailo Podolyak, das ist der Präsidentenberater, sagt. Er sagt, die Gegenoffensive, die Pläne, die sind nicht torpediert worden, weil noch daran gearbeitet wird. Das heißt also, da ist alles operativ im Fluss und noch gar nicht so viel bekannt.
Aber ich habe vorhin gelesen in einem Medienbericht, dass in diesen Dokumenten schon etwas drinsteht zur Anzahl, zur Art geplanter Waffenlieferungen durch den Westen, auch für diese Frühjahrsoffensive, mögliche Lieferdaten sogar. Das wäre doch möglicherweise dann schon sehr gefährlich, wenn Russland das wüsste, oder?
Ja, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite ist es so, dass ja diese ganze Diskussion über die Waffenlieferung so öffentlich geführt worden ist im Westen und dass man zum Beispiel auf der Seite des Bundeskanzleramtes ganz genau sehen kann, was jeweils an die Ukraine geliefert wurde. Diese Seite wird, so hat es der Regierungssprecher Hebestreit vor kurzem mal gesagt, einmal pro Woche immer dienstags aktualisiert und da kann man sowieso lesen, was sozusagen geliefert wurde. Also auf der einen Seite werden diese Sachen sehr offen gehandelt, auf der anderen Seite gibt es vermutlich etwas, was nicht so offen gehandelt wird. Was wir gehört haben aus diesen Dokumenten, was dort auch noch gestanden haben soll, sind Details über eben Waffenlieferung, aber auch zum Beispiel über Bataillons Stärken oder Ausbildungsplänen von Kampfbrigaden. Das sind Informationen, die offenbar nicht so offen gehandhabt werden und offen gelegt werden. Aber dass da jetzt alles nur im Hinterstübchen sozusagen entschieden wird und auch festgehalten wird, das haben wir ja jetzt die ganzen Monate so nicht erlebt.
Trotzdem habe ich mich ein bisschen gefragt, warum die Ukraine die ganze Geschichte, oder so hat man ja zumindest den Eindruck, so sehr runterspielt. Also warum man beispielsweise gar nicht empört ist, wenn aus diesen Dokumenten hervorgehen soll, dass die USA Selenskyj ausspionieren zum Beispiel.
Also Sie sagen, dass das nicht der Fall gewesen ist und Sie sagen, dass zum Beispiel auch die Sitzungen, die Selenskyj mit den mit der Militärführung abhält, nicht so ablaufen, wie da zu lesen gewesen sein soll. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Aufregung sich in Grenzen hält. Die eigentliche Aufregung, die wirkliche Aufregung, das sind doch die täglichen Toten auf dem Schlachtfeld beziehungsweise bei den Angriffen auf die Zivilbevölkerung. Und das ist der Moment, wo man wirklich sagt, wenn man 13 Monate lang im Krieg ist oder 14 Monate lang im Krieg ist und das jeden Tag erlebt, dann sind solche geleakten Dokumente, deren Inhalt vielleicht brisant ist, vielleicht aber auch nicht brisant ist, vielleicht doch das kleinere Übel.
Aber glaubst du, das könnte an anderer Stelle jetzt vielleicht nicht mit der Ukraine, aber mit anderen Staaten der westlichen Allianz für Probleme, für möglicherweise Spaltung sorgen? Weil offenbar zeigen ja diese Dokumente auch, wie die USA weiterhin eigentlich befreundete Staaten ausspionieren.
Also ich glaube, da gibt es ein paar Länder, die jetzt wirklich nicht besonders amüsiert sind. Dazu gehört zum Beispiel Israel. Israel hat seine Militärhilfe bislang in starken Grenzen gehalten. Es ging da vor allem immer darum, um die Unterstützung der Ukraine auf humanitäre Art und Weise. Und man hat sich in Israel immer sehr schwer getan, zum Beispiel mit einem Iron Dome für die Ukraine zur Hilfe zu eilen oder eben überhaupt Waffen zu liefern. Das hatte damit zu tun und hat damit zu tun, dass Israel auf eine gewisse Kooperationsbereitschaft von Seiten Russlands im Punkto Syrien angewiesen ist. Und das berührt also wirklich ernsthafte Sicherheitsinteressen für Israel. Wenn jetzt bekannt wird, dass Israel aber doch erwägt, auf möglicherweise amerikanischen Druck der Ukraine mehr zu helfen, dann sind das Informationen, die können also wirklich sicherheitsrelevant sein. Das Gleiche betrifft Südkorea. Südkorea hat eine ähnliche Position wie Deutschland, keine Waffen in Kriegsgebiete. Deutschland hat sich davon entfernt, betrachtet diese ganze Angelegenheit jetzt doch etwas anders. Südkorea hat die große Debatte aber offenbar so nicht geführt. Und wenn das jetzt so clandestin herauskommt, dass also Washington da Druck ausübt, dann geraten da Regierungen auch in Erklärungsnot gegenüber der eigenen Bevölkerung. Mhm. Also da ist man wirklich nicht amüsiert. Und natürlich müssen sich die USA fragen lassen, die Geheimdienste, das Verteidigungsministerium, was da eigentlich los ist, wenn so ein Vertrauensbruch so flächendeckend passieren kann.
Zu einem Aspekt würde ich dich gerne noch fragen. Dieser Leak, das könnte ja für die USA möglicherweise auch insofern problematisch sein, als daraus hervorgeht, wie tief man geheimdienstlich im russischen Sicherheitsapparat drinsteckt, wie man da seine Informationen bezieht. Wie viel erfährt man dazu aus diesen Daten?
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn das ist immer die große Sorge, wenn Geheimdienstinformationen bekannt werden, dann kann man immer auch in gewisser Weise Rückschlüsse darauf ziehen, wer solche Informationen ursprünglich besessen hat und wer sie demnach geliefert haben könnte. Und das ist etwas, das sind Informationen, die gibt man eigentlich nicht so gerne preis. Deshalb werden sie eben auch geheim gehalten. Mich erinnert das an die Zeit 2014, als man ganz genau wusste, wie in den Geheimdiensten, in den Militärkreisen, wie der Truppenaufmarsch auf russischer Seite an der ukrainischen Grenze erfolgt. Man hat sich damals sehr zurückgehalten, diese Zahlen und Truppenstärken und Geräte und so weiter bekannt zu geben, weil man immer gesagt hat, argumentiert hat, dass wenn wir das jetzt bekannt geben, kann die russische Seite Rückschlüsse darauf ziehen, woher wir das Ganze haben. Das scheint jetzt auch ein Thema zu sein. Und das ist natürlich eine problematische Angelegenheit, weil dann ein Land wie Russland natürlich auch ein bisschen genauer darauf achtet, wer hat welche Information, wer könnte sie weitergegeben haben.
Mhm. Aber man sieht jetzt aus diesem Leak nicht, dass ja die USA sozusagen viel stärker da drin steckt im russischen Sicherheitsapparat, viel mehr Informanten oder Spione da hat, als man jemals vorher geglaubt hat.
Da das jetzt die ganze Zeit eine Rolle gespielt hat im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung, könnte es durchaus sein, dass das in einem größeren Umfang bekannt geworden ist, als man vorher angenommen hat. Aber mir fehlen da ehrlich gesagt die Vergleichszahlen. Ich kann das nicht beantworten.
Und könntest du dir vorstellen, dass das jetzt ja möglicherweise auch Russland ein Stück weit in die Hände spielt? Das stärkt ja im Grunde auch deren Narrativ, wie die USA außen- und sicherheitspolitisch sich, ja, ich sag mal sozusagen, alles rausnehmen.
Ich glaube, dass es auf jeden Fall Futter für diejenigen liefert, die sagen, die USA sind der Weltpolizist und füllen diese Rolle immer umfangreicher aus, mit immer mehr Ressourcen, mit immer mehr Verbündeten oder auch mit immer mehr Kräften, die sie damit hineinziehen. Also dass das Bild der Vereinigten Staaten dadurch von anti-amerikanisch gesinnten Leuten nicht gerade freundlicher wird nach diesem Datenleck, das steht, glaube ich, fest. Ob es jetzt aber tatsächlich eine neue Qualität erreicht, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, es ist mehr vom Gleichen. Diejenigen, die das immer schon fanden, werden sich noch mal mehr bestätigt fühlen. Diejenigen, die noch gezweifelt haben, die werden jetzt vielleicht weniger zweifeln. Aber im Grunde genommen ist es mehr vom Gleichen, meiner Meinung nach.
想要统治台湾这件事情，就是一个蛮奇怪的。
Taiwan zu annektieren, das ist schon eine ziemlich verrückte Idee. China und Taiwan, was verbindet denn die beiden Länder? Das ist, als wenn ich irgendwo einen Ort sehen und sagen würde, den will ich jetzt besitzen. Das hört sich nicht vernünftig an. Natürlich gibt es historische Verbindungen, aber die bedeuten doch nicht, dass Taiwan zu China gehört.
Das sagt eine junge Taiwanerin, aber bekanntlich sieht China das ganz anders. Und gerade hat das chinesische Militär wieder 3 Tage lang geprobt, wie man Taiwan abriegeln und einnehmen könnte. Ob sich die Gefahr da jetzt gerade wirklich zuspitzt und ob der französische Präsident Emmanuel Macron China in die Hände spielt, wenn er sagt, Europa muss sich in dieser Frage unabhängig von den USA machen. Das kann uns Benjamin Eisel, unser Korrespondent in China, jetzt alles genau erklären. Und ich freue mich besonders, mit Benjamin darüber zu sprechen, weil wir haben uns tatsächlich vor ein paar Jahren in Taiwan kennengelernt und waren da zusammen für eine Recherche unterwegs. Benjamin, China hat jetzt gerade eine 3-tägige Militärübung vor Taiwan abgehalten. Sowas machen die ja immer mal wieder. Und ich habe auch in Reportagen gehört, dass die Taiwaner da eigentlich ganz gelassen drauf reagiert haben. Also war das jetzt mehr so Business as usual oder ist die Gefahr einer Einnahme Taiwans gerade wirklich nochmal besonders akut?
Also die Gefahr wird immer größer, würde ich sagen. Die steigt seit Jahren. Das hängt auch unter anderem damit zusammen, dass China immer weiter aufrüstet. Und dass Xi Jinping, der chinesische Staats- und Parteichef, der jetzt gerade wieder gewählt wurde für eine 3. Amtszeit, das ist ungewöhnlich, das gab es bisher nicht, zumindest seit Langzeitdiktator Mao Zedong nicht mehr, der hat das ja zu seinem großen Ziel mit erklärt, China wieder groß zu machen. Und ein Teil ist eben ja die Vereinigung mit Taiwan. Ich sage Vereinigung, man hört immer wieder Wiedervereinigung, vor allem von chinesischer Seite. Aber das ist insofern nicht ganz korrekt, als dass Taiwan ja nie Teil der Volksrepublik war.
Also du würdest das auch so sehen, dass das weniger eine Frage des Ob, sondern eher des Wann ist, wann China sozusagen versuchen wird, Taiwan einzunehmen. Das hört man ja öfter mal.
Genau, die Gefahr wird immer größer. Die Gefahr steigt ständig es ist ein großes Ziel Chinas. Man betont hier auf chinesischer Seite immer wieder, man möchte das Ganze friedlich erreichen. Aber wenn es nicht friedlich geht, dann eben doch mit Gewalt. Friedlich insofern schwierig, als dass sich die meisten in Taiwan das gar nicht vorstellen können, mit der kommunistischen Volksrepublik sich zu vereinigen. Denn Taiwan ist ja eine lebendige Demokratie. Taiwan war früher auch eine Diktatur. Die haben sich da selbst befreit, Ende der 80er Jahre, von innen heraus. Und diese erkämpften Freiheiten mit allem, was dazugehört, mit Pressefreiheit, mit Redefreiheit, mit Rechtsstaatlichkeit, das wollen die Leute nicht wieder hergeben, die allermeisten Leute dort. Und mit der Zeit auch immer weniger Leute. Hm. Und deswegen sehe ich nicht, wie friedlich sowas passieren sollte. Es wird dann immer wieder das Beispiel genannt, ein Land, zwei Systeme. Das hatten wir ja auch bei Hongkong. Und das ist ja da ja nicht so gut ausgegangen. Inzwischen ist es eher ein Land, ein System. Theoretisch wird Hongkong noch autonom regiert, aber die Staats- und Parteiführung in Peking hat eben die meisten dieser autonomen Selbstregierungselemente entfernt und hat quasi ja jetzt eben volle Gewalt über Hongkong. Und das sieht man natürlich auch in Taiwan. Und deswegen ist das für die meisten Menschen dort nicht attraktiv.
Aber wenn du sagst, dass die Wahrscheinlichkeit für eine friedliche, in Anführungsstrichen, Vereinigung nicht so groß ist, worauf wartet China dann eigentlich? Also was wäre für die ein passender Zeitpunkt? Weil das schwebt ja jetzt schon seit Jahren sozusagen immer im Raum.
Ich würde mal sagen, Krieg ist ja nie ein idealer Zeitpunkt und das ist natürlich extrem schwer zu sagen, was wäre ein idealer Zeitpunkt. Es gibt immer wieder Spekulationen, man hört das auch immer wieder von US-Militärexperten, jetzt vielleicht in 3 Jahren könnte es soweit sein, in 5 Jahren könnte es soweit sein. Ich halte das alles für Spekulationen und auch für relativ unseriös. Es ist total schwer zu sagen, worauf wartet China, ich weiß es nicht. Es gibt Experten, die sagen, China ist noch nicht ganz so weit militärisch, braucht noch ein paar Jahre, um das erreichen zu können. Ich bin kein Militärexperte, ich muss mich da auch drauf verlassen, was die sagen. Aber da jetzt irgendwelche Zeitpläne oder Berechnungen zu erstellen, wie gesagt, ich halte das für relativ unseriös und eben ist es eben Spekulation.
Dieses Militärmanöver, das wurde ja, wenn ich das richtig gesehen habe, gewertet als eine Reaktion auf den Besuch von Tsai Ing-wen, der Präsidentin Taiwans in den USA, wo sie ja auch ziemlich hochrangig empfangen wurde vom Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy. War das vielleicht also gar nicht so klug, dieser Besuch von beiden Seiten, also von Taiwan und den USA, weil man China oder mögliche Aggressionen durch China damit eher provoziert?
Wir hatten ja vergangenes Jahr im Sommer den Besuch von Nancy Pelosi, das ist die Vorgängerin von Kevin McCarthy, in Taiwan. Und da gab es eine ganz ähnliche Reaktion Chinas. Es gab ein groß angelegtes Militärmanöver, sogar noch größer als das, was wir jetzt gesehen haben, eben als Reaktion auf diesen Besuch. Die Staats- und Parteiführung wertet solche Besuche eben als Einmischung in innere Angelegenheiten. Deswegen innere Angelegenheiten, weil Taiwan eben nicht als souveräner Staat gesehen wird von der Staats- und Parteiführung, sondern als eigener Landesteil.
Also das ist dann auch wirklich so eine rote Linie, die man auch, ja, die man sehr, sehr ernst nimmt in China.
Das ist eine rote Linie und die wird sehr, sehr ernst genommen. Das merkt man auch immer wieder zum Beispiel bei Pressekonferenzen des Außenministeriums. Das sind die einzigen Pressekonferenzen, wo wir ausländischen Journalisten Fragen stellen dürfen. Da kann man Taiwan Fragen stellen, aber da bekommt man eigentlich immer die Antwort, wir können das hier nicht beantworten, denn das hier ist das Außenministerium und Taiwan ist eine innenpolitische Angelegenheit. Und deswegen sieht man solche Besuche eben als Einmischung in innere Angelegenheiten und reagiert dementsprechend. Jetzt ist es so, dass solche Besuche nicht ungewöhnlich sind. Tsai Ing-wen ist ja nach Mittelamerika geflogen. Da gibt es noch ein paar Länder, die Taiwan als souveränen Staat anerkennen. Die allermeisten Länder tun das nicht. Denn wer mit Taiwan diplomatische Beziehungen pflegt, mit dem pflegt die Volksrepublik China keine diplomatischen Beziehungen und auch keine Wirtschaftsbeziehungen. Und für die meisten Länder ist das uninteressant, denn wir haben 1,4 Milliarden Menschen in der Volksrepublik, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die größte Exportnation der Welt. Natürlich wollen die meisten Länder mit China, mit der Volksrepublik diplomatische Beziehungen haben und Handel treiben. Und deswegen gibt es nur sehr wenige Länder, die mit Taiwan diplomatische Beziehungen pflegen. Aber es gibt noch ein paar Länder, zum Beispiel eben in Mittelamerika. Und da war Tsai Ing-wen jetzt zu Besuch. Und das ist nicht ungewöhnlich, dass taiwanische Politiker, Präsidentinnen dort in den USA dann einen Zwischenstopp einlegen. Aber es ist jetzt eben so, dass die Spannungen zwischen den USA, zwischen Taiwan und der Volksrepublik China, der kommunistischen Staats- und Parteiführung hier in Peking, so groß sind wie nie. Auf der einen Seite eben dieser chinesische Nationalismus, Xi Jinping mit seinem Wunsch, Taiwan und China zu vereinigen, mit dem Wunsch, die kommunistische Partei noch stärker zu machen. Und auf der anderen Seite eine US-Regierung, die eben sehr China-kritisch ist und mit Beziehungen zwischen der Volksrepublik und den USA, die so schlecht sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dazu haben wir dann eben in Taiwan eine Regierung, die ja eher pro Unabhängigkeit ist, die sehr China-kritisch ist. Und diese Konstellation schafft dann eben diese Spannungen und macht dann eben solch einen Besuch ja für China besonders empfindlich und deswegen diese Reaktion.
Weil du jetzt diese Anerkennungsfrage von Taiwan angesprochen hast und auch die schlechten Beziehungen zwischen USA und China, das ist ja immer so eine sehr zweischneidige Sache. Also die USA liefern Waffen an Taiwan zur Verteidigung, falls es nötig wird und sagen eigentlich auch immer, dass sie Taiwan unterstützen würden, wenn es zu einem chinesischen Angriff kommt. Auf der anderen Seite erkennen ja auch die USA Taiwan nicht als eigenen Staat an, also stehen eigentlich zu dieser Ein-China-Politik wie die meisten Staaten. Ich habe mich gefragt, funktioniert diese Doppelstrategie auf Dauer? Weil rein logisch passt das ja sozusagen überhaupt nicht zusammen.
Ja, auf den ersten Blick denkt man, das passt gar nicht zusammen. Es hat jetzt ja schon sehr lange funktioniert. Seit 1979 hat sich die US-Regierung dazu verpflichtet, Taiwan zu verteidigen. Das ging bislang hauptsächlich eben über Waffenlieferungen. Also die USA liefern Waffen an Taiwan. Gleichzeitig wird aber eben die Volksrepublik China als einziger Staat anerkannt. Und das ist natürlich so eine Gratwanderung. Und da kann man die Frage tatsächlich stellen, funktioniert das auf Dauer?
Aber glaubst du, dass die USA, wenn China Taiwan wirklich angreifen würde, was glaubst du, würden die USA machen? Würden sie militärisch eingreifen oder wie jetzt im Fall der Ukraine dann so viele Waffen liefern, dass Taiwan militärisch dem wirklich standhalten kann? Oder?
Da hat sich die US-Regierung bislang immer nicht so klar geäußert. Da gab es immer eine Ambiguität. Es war nicht so klar, was die USA machen würden. Jetzt hat Joe Biden mehrfach schon gesagt, ja, die Vereinigten Staaten würden Taiwan verteidigen. Das haben dann teilweise Sprecher der US-Regierung wieder zurückgenommen, um diese Ambiguität wiederherzustellen. Es ist nicht so ganz klar, ob die USA einschreiten würden. Wenn die USA in einen solchen Konflikt eingreifen würden, dann birgt das natürlich die Gefahr, dass das Ganze eskaliert zu einem noch größeren Konflikt, als es ohnehin schon wäre.
Ich wollte dich gerne noch nach Emmanuel Macron fragen. Der kriegt jetzt hier aus dem Westen viel Kritik, weil er auf der Rückreise von seinem China-Besuch gesagt hat, dass Europa sich in der Taiwan-Frage nicht abhängig machen sollte von den USA oder von China, dass man den USA da nicht blind hinterherlaufen sollte, sondern ja eine eigenständige Macht sein. Norbert Röttgen hat heute bei uns im Interview gesagt, damit ermutigt er sozusagen China regelrecht zu einem Angriff, weil er quasi sagt, interessiert uns als Europa nicht, wenn ihr Taiwan angreift. Ist das auch so die Interpretation in China?
Ich vermute mal, dass man dieses Interview mit Macron gerne gelesen hat hier in China. Eine offizielle Reaktion dazu habe ich bislang nicht gehört. Aber ja klar, das findet man hier bei der Staats- und Parteiführung, findet man diese Äußerungen mit Sicherheit gut. Und das wird auch von Beobachtern so gesehen, dass Macron eben China damit einen Gefallen tut. Und dass vielleicht China genau das erreicht, was es erreichen wollte, nämlich die Spaltung zwischen Europa und den USA, nicht nur in der Taiwan-Frage, sondern man versucht das natürlich auch auf anderen Gebieten. Wir hatten das zuletzt im Ukraine-Krieg, dass man da versucht hat, die Europäer doch vielleicht etwas auf die chinesische Seite zu locken, dass man da versucht hat, einen Keil zwischen die USA und Europa zu treiben. Denn, das muss man dazu auch immer sagen, der Hauptkonflikt für die kommunistische Staats- und Parteiführung ist dieser Konflikt mit den USA. Und das steht eben über allem. Das steht über allem im Ukraine-Konflikt. Das steht über allem in den Beziehungen mit den USA. Und deswegen, ja, wird man mit Sicherheit dieses Interview mit Emmanuel Macron sehr gerne gelesen haben. Das hat man mit Sicherheit hier ja positiv wahrgenommen.
Auf der anderen Seite habe ich gedacht, vielleicht ist es ja auch nur realistisch, was Macron da sagt, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn China Taiwan angreifen würde, dass Europa dann so agiert wie jetzt im Fall Russlands, also ist die überhaupt besonders groß, weil das wäre ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, sich mit China anzulegen und beispielsweise die Wirtschaftsbeziehungen zu kappen, oder?
Das ist genau das Argument von Macron, dass er gesagt hat, wir schaffen es ja noch nicht mal, die Ukraine-Krise zu lösen. Wie wollen wir dann einen solchen noch größeren Konflikt lösen, der eben noch weiter weg von uns ist? Genau das ist das Argument von Macron. Die Gegenseite sagt eben, nein, wir dürfen Taiwan nicht alleine lassen. China versucht, Taiwan einzuverleiben. Dieser Konflikt, den wir hier sehen, Demokratie gegen Autokratie, groß gegen klein, diesen Konflikt, den wir jetzt hier mit Taiwan sehen, der könnte genauso gut auf uns zukommen. Und deswegen dürfen wir hier in diesem Taiwan-Konflikt Taiwan nicht von der Seite rücken und dürfen das nicht einreißen lassen.
Benjamin, ganz vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Zum Abschluss wollte ich noch mal ein großes Dankeschön loswerden. Wir haben ganz, ganz viele Mails bekommen, nachdem wir ja gesagt haben, dass wir darüber nachdenken, wie man den Podcast ein bisschen besser machen kann. Und da kamen schon super viele gute Vorschläge und auch sehr, sehr nette Mails. Dafür ein großes Dankeschön. Das lesen wir alles. Das fließt alles mit ein in unser Brainstorming. Und deshalb auch noch mal der Aufruf, gerne so weitermachen. Wir sammeln noch. Ich sage noch mal die E-Mail-Adresse, dertag@deutschlandfunk.de. Die Folge heute haben Tobias Altehänger und ich, Josephine Schulz, zusammen gemacht. Von uns beiden danke fürs Hören. Tschüss, bis bald.